Heute Abend das Thema der goldene Leuchter. Morgen Abend nicht wie im Programm steht. Wir haben ja am Ende vom Programm, wenn es nicht irre steht, Änderungen vorbehalten. Morgen Abend kommt ein ganz wunderbares Thema. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und das Zeugnis dieser drei ist einstimmig. Passt ja ausgezeichnet für Pfingsten, wie es auch die Betrachtung des goldenen Leuchters. Wenn ich ja dann hier zeige, kann ich nicht, habe ich zu wenig Licht, um zu lesen hier. Das Bild ist dort drüben, damit möglichst viele viel sehen auf dieser Seite. Also ich kann natürlich nicht hier hinzeigen und gleichzeitig unter dem Licht da sein. Also ich kann leider nicht viel Bibelstellen vorlesen. Da kann ich mal hierher gehen, ja. Aber der Herr hat Gnade gegeben, dass ich soweit vorbereitet bin.
Du darfst es sagen, dann lesen wir eine Bibelstelle vor, ab und zu mal, Arthur.
Wie?
Du darfst sagen, dann lese ich eine Bibelstelle vor hier.
Ja.
Wenn ich es finde gleich, gell?
Also, zuerst, wahrscheinlich haben nicht wenige der Geschwister gedacht, als sie das Gesamtbild gesehen haben, ja, was ist denn da noch Besonderes? Den unteren Teil, den kennen wir doch ein wenig, den goldenen Leuchter, aber was ist dann da oben alles? Das lesen wir in Sacharja Kapitel 4, was da oben vorhanden ist und was das da oben bedeutet, werden wir heute Abend hören und ich hoffe verstehen lernen. Zuerst also der einfache, wunderbare, goldene Leuchter. Wie er in 2. Mose 25 beschrieben wird. Das können wir mal anstellen. Ja. Dankeschön. Ah ja. Ja. Die auch noch. Die stören am meisten. Also. Von hier abwärts haben wir den wunderbaren goldenen Leuchter, wie er in 2. Mose 25 genau beschrieben wird. Ich darf die wunderbaren Ordnungen der Reihe nach nennen und zeigen. Unter dem Wort der goldene Leuchter versteht die Schrift nicht das Ganze hier, sondern nur das Mittelstück hier. Da heißt es, sein Fuß und sein Schaft und sein Mittellicht. Das ist der Leuchter. Der den Geist selbst darstellt. Der Geist des Herrn. Sein Fuß, sein Schaft und sein Leuchter, der Herr der Geist, Christus, Gott ist Geist, der Vater. Die sind hier dargestellt. Fuß, dann also der ganze Körper, sag mal die Wirbelsäule wenigstens, und das Haupt. Wir sagen, der siebenarmige Leuchter. Das stimmt nicht. Das allein ist der Leuchter. Und es bleiben auf jeder Seite drei Arme. Also wie viele Arme hat der Leuchter? 2 mal 3, 6. Und da ist die Konstruktion dieses wunderbaren Werkes von Künstlern, Arbeitskünstler, Werkkünstler, die Gott dem Mose zur Verfügung gestellt hat, weil diese Arme nicht einfach voll sind, so wie wir meinen, sondern auch dieser Schaft. Und die 2x3 Arme sind Röhren. Und das Ganze hatten diese Künstler aus einem Talent reinen Goldes, aus einem reinen Goldklumpen, bitte nicht erweichen und zu modellieren, sondern genau so zu bearbeiten, bis die dann die Röhren da zustande gebracht hatten, all das. So bildet der goldene Leuchter, ja, eine Frage. Wir lassen mal das obere weg hier. Ich darf gleich sagen, was hier gezeigt ist. Hier ist das dargestellt, was einem Geistträger, und ich hoffe, wir seien es alle, hier auf der Erde, aus der unsichtbaren Welt zufließt. Das ist hier dargestellt. Darf, ja. Also, aus einem Talent reinen Goldes ein solches Werk herauszuarbeiten, wo alles Röhren sind, ein Fuß hohl, da musste der Priester, der das Öl nachgoss, nur an einer Stelle gießen. Was geschieht? Jede Flüssigkeit kommt erst zur Ruhe, wenn für sie der tiefstmöglichste Punkt erreicht ist. Stimmt's? Bedeutet das für uns etwas? Was bedeutet denn das Öl? Den Geist. Wunderbar. Ist das ein Trost für uns?
Ja.
Dass der Geist bei uns erst zur Ruhe kommt, wenn er die untersten, unheimlichsten Finsternistiefen unseres Herzens erreicht hat. Dann kommt er zur Ruhe und wir auch. Er gießt weiter Öl zu, was geschieht? Wird zuerst diese Röhre voll, oder? Was geschieht? Haben wir einmal in der Physikstunde etwas gehört von kommunizierenden Röhren? Er gießt Öl nach, alles schön, immer gleich hoch. Und wenn er dann da sieht, oh, da ist schon, und wird voll, dann weiß er, jetzt sind alle 7 Lampen schon voll Öl und der das ganze wunderbare dieser Geistesträger oder Träger des Geistes ist jetzt voll Geistes. Erwartet das von uns Gott vielleicht auch, dass wir voll Geistes sind. Ah. Dann haben wir an jedem, zuerst hier an ihm selber, der Erleuchter. Und dann heißt es immer, diese Arme, die Röhren sind, heißt immer, drei Arme aus ihm. Also da bleibt sich die Schrift treu. Das ist immer der Erleuchter selber. Der Geistträger, Gott selber, Jesus Christus. Aus ihm drei Arme zur Rechten und drei Arme zur Linken. Also es ist ein sechsarmiger Leuchter mit Röhren und währenddem bei jedem Ansatz von einem Armpaar hier ein Schmuckstück ist, 1, 2, 3, 4, sind an jedem Arm 1, 2, 3 solche Schmuckstücke. Das letzte immer als unter der Schale und dann noch zwei andere. So merkt ihr, so und so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das Ganze ist gleichzeitig sind des, der Stunden des Tages nicht 12. Und der Stunden der Nacht sind 12. Alles auch da. Diese Schmuckstücke besteht jedes aus einem Knauf, einem Kelch und einer aufbrechenden Blume. Und zwar ein von, was Wachsamkeit bedeutet im Hebräischen. Es sind, wie heißen die? Welcher Baum blüht zuerst da? Bitte?
Der Mandelbaum.
Mandelbaum. Das sind alles Mandelblüten. Und zwar zuerst der Knopf. Ja. Und dann öffnet sich das. Dann gibt es so einen Kelch. Und dann kommt aus dem Kelch kommt die Mandelblüte heraus. Wir zählen einmal. 3, 6, 9. Schauen wir mal einfach Kelche. Hier auch 9. Das gibt 18. Und hier 4. Das gibt wie viel? 18 und 4. Gibt es einen Psalm 22? Genau das, was Kelche bedeutet. Könnt ihr den Kelch trinken, sagt er den Jüngern, den Zwölfen, den ich trinken werde. Der Kelch der Segnung, den wir segnen. 22 hier am goldenen Leuchter, in den Ordnungen der Fülle des Geistes. Diese aufbrechende Blume aus dem Kelch und dem Knoten heraus sagt uns, dass die Art und Weise der Leidenskelche, die Gott uns zuteilt, jedem Einzelnen von uns, ganz genau zugemessen sind. Und jetzt kommt eben die Möglichkeit, dass wir, wenn der Kelch der Leiden sich öffnet, alles versuchen, um die ja, Leidenswucht zu reduzieren oder gar auszuschalten. Und was machen wir dann? Dann sorgen wir selber dafür, dass die Herrlichkeit in der Herrlichkeit Gottes bei uns sehr bescheiden ausfällt. Und wenn wir sagen, ja, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, dann kommt aus dem Kelch, wächst die Blume. Und das ist genau Wachsamkeit. Wachet, sage ich allen, wachet. Mandel, Mandelblüten. 22 haben wir festgestellt, genau nach der Zahl, welche Gemeinschaft seiner Leiden betrifft. Denn die Grundzahl der Leiden heißt 11. 11. Zweimal 11, 22. Bitte Psalm 33 lesen, Psalm 44 lesen, 55, 66, 77, 88 und so geht es weiter. Ja. Immer schwerste Leiden in den betreffenden Psalmen. Beweis dafür, wie sich der Geist Gottes immer genau an die Werte hält, die er, und wenn ganz vorn auf dem ersten Blatt der Bibel es steht, und Gott nannte die das trockene Erde, die Sammlung der Wasser nannte er Meer, dann bleibt sich die Schrift treu bis Offenbarung 22. Dann kann nämlich unsere Bibel, nicht nur kann sie, sondern muss sie, oder mal spricht sie immer wieder, bis an die Enden der Erde. Und dann sind wir hochgeschulte Weise, natürlich ist uns sofort klar, die alten Frommen haben hat nicht gewusst, dass unsere Erde ein Globus ist, also eine Kugel, dass da gar kein Ende gibt. So. Nein, nein. Gott nannte nur das trockene Erde. Und schon bin ich wieder am Ende des Trockenen, wenn ein Wässerchen fließt. Bitte. Wer so dumm ist, wie ich, und ich hoffe noch viele hier, so allem zu glauben, was geschrieben steht, bis auf den Buchstaben, bis auf das kleinste Buchstäbchen im Hebräischen und Griechischen und samt einem oder zwei Pünktchen daneben. Wer ist in der Hinsicht das Muster, der Mustermensch? Jesus Christus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht der kleinste Buchstabe noch ein Pünktchen daneben wird vergehen, solange nicht alles, was da drin verborgen ist, erfüllt sein wird. Wunderbar, nun, warum 7? Der Heilige Geist ist ja einer. Der goldene Leuchter hier stellt nämlich das gebrochene Licht des Geistes dar. Vom gebrochenen Brot wissen wir sehr viel. Aber vom gebrochenen Licht wissen wir frommen fast nichts. Da wissen unsere Wissenschaftler dann aber sehr viel. Ein dunkler Raum, kleine Öffnung, ein Sonnenstrahl fällt rein auf den Tisch des Betreffenden. Er hat da ein Kristallprisma hingelegt, leitet den Sonnenstrahl auf eine Seite, was geschieht. Jetzt wird der eine Sonnenstrahl gebrochen darin. Und der Strahl der Sonne, wenn man ihn bricht, antwortet mit einer Buntfarbigkeit, die nicht mehr zu übertreffen ist, nämlich wie wir sagen, mit den sieben Regenbogen, die sogenannte Spektralanalyse, gebrochenes Licht. Und wir hören nun, was die Schrift sagt. Auf ihm, Christus, ruht der Geist des Herrn. Es kommt kein Und. Der Geist des Herrn, erstens. Zweitens, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Da ist ein Und hier im Text. Es kommt wieder kein Und. Der Geist des Rates und der Kraft. Hier wieder ein Und. Einzel kommunizieren die Röhren. Weiter. Der Geist der Erkenntnis und der Geist der Demut des Herzens oder der Furcht des Herrn. Aha. Das ist die geistliche Farbfülle Gottes, nämlich der Geist der Weisheit und des Verstandes. Salomo sagt, was nützt es einem Toren, wenn er hingeht, um Weisheit zu erlangen? Was nützt es ihm? Solange ihm der Verstand fehlt. Aha. Ja, liebe Geschwister, jetzt können wir gleich auch fortlaufend merken, wie es mit unserem Verstand ist, ob der noch halb verfinstert ist oder ein bisschen erleuchtet. Ne? Ich spreche nämlich nur Worte Gottes aus. Nicht vom Bruder Muhl. Als Bub war ich schon ein vergesslicher Professor. Und mit dem Alter habe ich da zugenommen. Aber als Gott mir Gnade gab, dass ich mit 20 Jahren zum Glauben kommen durfte, und als ich vom Bruder Geier hörte, das Wort, merke dir, was ich dir sage, Paulus an Timotheus, der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das habe ich gleich gepackt, gegessen, Herr. Ich brauche nur darum zu bitten, wenn Weisheit mangelt, da die mangelt mir, bittet, dem wird sie gegeben. So. Also Herr, ich nehme dich beim Wort, du wirst mir Verständnis geben in allen Dingen. So. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Die Gnade hatte ich gerade von Anfang an. Jedem Buchstaben, jedem Pünktchen. In den Texten, Hebräisch, sehr einfach, Griechisch mit allen Varianten, die es da gibt, bitte, dürfen sich unsere großen Musiker, also wie Mozart und ähnliche, Bach, dürfen die sich auch Variationen leisten in ihren Werken. Das ist doch ganz in Ordnung. Darf sich der Geist das nicht leisten? Hat alles seine Bedeutung. Die Fülle des Geistes ist eben überströmend wunderbar. Solange ihm der Verstand fällt, aha, also Weisheit und Verstand. Oder ein verständiger Mann kann einer sein. Ob er auch Weisheit hat, eine andere Frage. Ich mache das einmal praktisch. Salomo sagt, durch Weisheit wird ein Haus gebaut, ein ganzes Haus geplant, überlegt, alles von A bis Z schon vorbereitet, geplant. Und durch Verstand wird es befestigt, die Grundlagen gelegt und aufgebaut. Welcher Beruf ist hier dargestellt? Der Architekt. Und welcher hier? Der Tekton. Das ist der Architekton, griechisch, und das ist der Tekton. Paulus darf sagen, so habe ich als ein weiser Architekton den Grund gelegt. Paulus. Währenddem der, wie soll man sagen, ja, Hayat, der Mann der Maria, also Josef, der war nicht Zimmermann. Habt ihr schon was für Holzbauten, habt ihr in Israel schon gesehen? Kein einziges. Josef war, so steht geschrieben, Tekton. Er war Baumeister. Und Jesus hat Steine aufeinander gelegt und gebaut und dann Kuppeln und den Schlussstein gelegt und so weiter. Also Jesus war der Sohn eines Maurermeisters. Das ist richtig. Dürfen wir uns korrigieren lassen. Aha. Also. Was der Architekton geplant hat, führt der Tekton aus. Der hat sich genau an das zu halten und der überwacht genau, ob alles so richtig geht. Also, haben die zwei, also ist das richtig, dass am goldenen Leuchter die zwei mit einem Und so verbunden sind? Und da sind drei, und da sind drei, und da sind. Das sind also sechs und sieben. Bei jedem sind sieben. Ja. Weiter. Der Geist des Rates und der Kraft. Was nützt mir der beste Rat, wenn ich nicht die Kraft habe, den auszuführen? Was nützt mir eine Elefantenkraft im Geschirrladen, wenn ich nicht weiß, was das damit zu machen ist? Rat, wunderbar. Und Kraft. Ich würde da, hier will ich doch gleich darauf hinweisen. Ölbehälter, ich will alles wieder hören. Was passiert da? Das, ja. Aus diesem Ölbehälter fließt das Öl wieder runter, zuerst hier, verteilt sich voll. Also, wie oft wären wir dankbar gewesen für einen, wenn auch noch so bescheidenen, guten Rat? Bitte, der Heilige Geist ist da. Ich brauche nur so zu machen. Der fließt. Und dann läutet das Telefon und dann weiß ich schon, ist der Rat schon da, dann weiß ich schon, was ich zu tun habe. Gibt es sowas? Bruder Mohl. Kraft. Aha. Thema für sich. Dem Athleten gibt er immer noch mehr Kraft. Wie? Wem gibt er Kraft? Dem Müden gibt er Kraft. Und Stärke genug dem Unvermögenden. Meine liebe Frau und ich freuen uns, dass wir zu den zwei genannten Tippen hören dürfen, weil er mir.
Ja, soll ich das bejahen jetzt?
Wie?
Soll ich das bejahen jetzt? Die Tippen, soll ich das bejahen? Oder weißt du, was du von mir erwartest?
Ja.
So.
Ja. Wunderbar. Mit 88 Jahren kann ich nur dastehen. So. Es fließt. Und sonst bin ich der da. Also ich mach keine dummen Späße. Mit 20 Jahren hat der Herr dafür gesorgt, dass ich ein Psychopath von Format geworden war. Was das bedeutet, weiß man heute besser als damals. Rat und Kraft. Und jetzt, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn ist Demut des Herzens, sagt die Schrift. Die Demut, die Furcht des Herrn. Jetzt habe ich dem Herrn gesagt, Herr, eigenartig, auf der Seite Weisheit, Rat, Erkenntnis. Oh, wunderbar. Das gefällt mir. Das ist Theorie. Das ist Lehre. Und Verstand und Kraft und Demut, das ist Praxis. Das ist Wandel. Haben wir bis jetzt gelernt, dass die zwei Seiten hier immer im Gleichgewicht sind. Lehre und Wandel. Theorie und Praxis. So. Und jetzt haben wir den Teil näher angesehen. Jetzt blicken wir nach oben. Jetzt lesen wir in Sacharja 4, der Zeit nach, ich weiß auch ziemlich gut Bescheid hier, habe mir einige Notizen gemacht, kann da gleich hierher treten. Sacharja 4, der goldene Leuchter mit Blick, den Gott dem Sacharja gezeigt hat, geschenkt hat, mit Blick in die unsichtbare Welt, wie bei einem wirklichen Geistträger auf der Erde, bei dem Christus alles ist, und alles, was er nun hat, hat er aus Christus. Aus ihm, alles. So. Dass dieser Mensch, dem die Fülle des Geistes Gottes zur Verfügung steht, von Gott genau in diesen Ordnungen, ihr könnt ja selber beurteilen, ich nenne jetzt die Stücke, die da in Sacharja 4 dem Sacharja gezeigt werden. Erstens, das sind unmögliche Stücke nach meiner dummen Vorstellung, als ich das alles gelesen habe. Das sind direkt störende Dinge, waren das für mich. Natürlich, Herr, hilf! Also, da ist am goldenen Leuchter ein Ölbehälter an seinem oberen Ende, dachte ich, oh weh, sich da oben so ein Kübel mit Öl, ne? Da machen ja da ganz schöne Lüchter kaputt, seit die Schweizer, ne? Nein, also so etwas. Und dann heißt noch Gießröhren über dem Leuchter, Gießröhren und dann noch goldene Röhren und dann Ähren und weiß, was alles, was da an Ausdrücken vorliegt. Also noch einmal ein Ölbehälter. Und dann die Gießröhren werden sie genannt. Und dann zwei Olivenbäume da oben. Und zwei Olivenähren. Und zwei Söhne des Öls. Also, Herr, hilf. Ja, es ging nicht lange. Dann habe ich gleich gemerkt, Arthur, du kannst das hier einfach so aufklappen. Und dann hast du das Ganze. Hier der Lichtträger. Und Ölkonsument, der nun durch die Fülle des Geistes fähig ist, in all diesen Dingen von Gott beschenkt zu sein. Liebe Geschwister, jeder von uns ist so ein goldener Leuchter. In Christo. Jeder von uns. Und jeder von uns ist gleichzeitig ein Ölbäumchen, ein Olivenbaum. Bruder Mohl, wo steht das geschrieben? Ein Ausdruck heißt, das sind die beiden Söhne des Öls. Aha. Oben sind es Gabriel und Michael und auf der Erde sind es Mose und Elia. In Offenbarung 11 werden Mose und Elia die beiden Zeugen genannt. Während den ersten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre, die bald laufen werden. Und sie beide sind. Es sind zwei goldene Leuchter und gleichzeitig zwei Ölbäume. Also, das heißt, Öl, goldener Leuchter, das heißt Geistesträger und Ölbaum, Geistesträger und Ölkonsument. Und die Ölbäume sind Ölproduzenten, verwurzelt in der Erde. Woher holen denn die Olivenbäume ihre wunderbare Frucht, die Oliven, die Kraft? Aus der verfluchten Erde. Was haben unsere Ölscheiks für Öls? Woher holen die das? Ihr Öl. Auch aus der Erde. Und wie? Ah, das ist dann das Sagen. Wissen wir, woher diese Ölvorräte und diese Steinkohlen und weiß was für unheimlich wunderbare Vorräte da in der Erde verborgen sind und den Menschen zur Verfügung gestellt werden heute? Das war alles Produkt der Sintflut der globalen. Da sind die Riesenherden von Tieren in all das verwandelt worden, die Riesenmaterialien, die da durch Druck und Hitze und furchtbare Erschütterungen gegangen sind, alles geschaffen, also wir. Und jetzt, jeder von uns, ein Geistesträger, von Gott begnadet, mit der ganzen Fülle des Geistes sich füllen zu lassen. Denn an dem hier fehlt es nicht. Und soweit nun erschaffene Wesen in Christo sind, verwurzelt in der Liebe Gottes, sind sie selber Ölproduzenten geworden. Wenn wir in Christus, dem Herrn, dem Geist, verwurzelt sind, dann strömt uns nicht nur Heiliger Geist zu, von oben, von Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Herrn, sondern auch aus den Tiefen der Gottheit. Da sind wir verwurzelt in den Tiefen der Liebe Gottes. So. Also, wie ich da langsam merkte, wie wunderbar die Dinge sind, war natürlich meine Freude umso größer. Und jetzt, am Anfang von Sacharja heißt es, ja, und ich schaute den goldenen Leuchter, sieben Lichter, und dann wird noch einmal gesagt, nochmal sieben. Also eigentlich 14, aber wusste auch nicht damit anzufangen. Diese Funktion, Weisheit, wird nun in Jesaja 61, das ist die Stelle, die Jesus in der Synagoge von wo aufgeschlagen hat, in Samaria oder wo, und beginnt zu lesen. Und sagt dann, als er 1, 2, 3, 4, 5 genannt hat, da kommt er bis zum, heute ist der Tag des Heils, Punkt 5, in Jesaja 61, rollt die Schrift zu und sagt, bis heute ist das vor euren Augen erfüllt. Nämlich, was Jesaja 61 steht, zerbrochene Herzen zu verbinden, braucht es ein wenig Weisheit. Und dann Öffnung des Kerkers den Gefangenen und Kerker den Gefangenen und dann Freiheit auszurufen, den Gebundenen, und hier dann noch das Jahr der Annehmung auszurufen. Rollt zu und sagt, bis heute sind diese Worte vor euren Augen erfüllt. Dr. Bruder Kahn, nicht ein Jude, aber ein Israelite aus vornehmem Geschlecht, der hohen Priester, Kahn, Kohen heißt Priester, also er wusste Bescheid, jedes Mal, wenn er Bibelstunde hat, also hat einen Leuchter aufgestellt und die Lichter angezündet. Eines Abends beginnt er wieder die Lichter anzuzünden und zündet das Äußerste links an und das Äußerste rechts, und die anderen fünf zündet er gar nicht an oder vergisst er anzuzünden und beginnt gerade gleich das Wort zu bringen. Darf ich sagen, ich habe gehofft, der merkt das die ganze Stunde nicht, und habe gelauert wie ein Spitzbub. Warum? Ich konnte ihm dann nach seiner Versammlung sagen, du, Schorsch, warum hast du nur die beiden Lichter angezündet? Hab ich. Ja. Schorsch, ich habe das nicht nur festgestellt, sondern ich kann dich trösten. Du warst ein Prophet wider Willen. Wo Jesus sagte damals, heute sind die Dinge erfüllt, und die beiden Dinge hat er nicht genannt. War er Prophet für heute? Denn heute gilt, auszurufen das Sechste, den Tag der Rache unseres Gottes. Kommt er jetzt bald? Ja. Aber wunderbar, das Letzte ist nicht Tag der Rache, sondern in einem Guss kommunizieren die Röhre, das letzte, siebte heißt, zu trösten alle Trauernden und den Söhnen Israels einen Kopfbund der Priester aufzusetzen, anstatt eines verglimmenden Geistes, verglimmenden Dortes. So, liebe Geschwister. Also, jetzt. Es ist jetzt dann gerade,
vier Minuten bis halb.
Nein, da haben wir ja noch schön lang Zeit. Nein, keine Angst. Aber ich freue mich, dass wir jetzt um die Zeit schon so weit sind. Ha.
Wie weit entfernt von der Fülle her.
Aber können wir, liebe Geschwister, ist es möglich, dass wir als begnadete Gotteskinder, Söhne Gottes, diesen wunderbaren Heiligen Geist dämpfen können? Steht so geschrieben. Ja. Können wir ihn sogar betrüben? Betrübet nicht den Heiligen Geist eurer Berufung.
Absolut. Emil, ich unterbreche, ich bin Ölhydrauliker. Und wenn hier eine Röhre verstopft ist,
ja,
oder wenn Luft drin ist,
ja,
dann funktioniert es nicht mehr.
Ja, Mann.
Verstehst du, wenn du sagst, dämpfe den Geist?
Ja, was das bedeutet. Ich habe mir da etwas praktischer zu helfen gesucht und gefunden. Ja. Danke dir für den Hinweis. Stimmt's, liebe Geschwister, dass wir zwei alte Kumpane sind?
Ihr seid zwei kommunizierende Röhren.
Kinder, seht, das Volk Israel wurde von Gott in die Hände der Feinde übergeben, nicht weil sie so gesündigt haben und so hartnäckig waren und so weiter, sondern weil ihr, trotzdem ich euch einen Reichtum geschenkt habe, alles im Überfluss geschenkt habe, ihr mir nicht dienet mit Freude und fröhlichem Herzen. Ah. Deshalb habe ich euch in die Hände eurer Feinde gegeben. Noch einmal, weil ihr mir nicht dienet mit Freude, ja, da sind wir dabei. Aber es können, erwartet Gott, dass Gläubige voll Geistes fröhlich sein sollen, wenn es normal ist, bitte. Und was sind wir für? So sieht es in Zürich, ihr sagt, in der elektrischen aus. Wisst ihr warum? Weil wir Schweizer vor zwei Weltkriegen verschont geblieben sind. Ne? Machen alle griesgrämige Gesichter. Aha. Also, was haben wir zu tun? Es wäre zu schön, noch etwas zu sagen. Ne? Also, ich habe hier jetzt konstruiert, an jedem Punkt ein Hähnchen, wo ich zudrehen kann, das dann von dem Geist, der mir jetzt gerade nicht passt, nur ein bisschen bekommen. Und wenn mir gar nicht passt, drehe ich den Hahn ganz zu. Können wir so etwas? Liebe Geschwister, können wir uns auch so öffnen? Auszurufen den Tag der Rache unseres Gottes. Ist nicht wunderbar, wie Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, jetzt ist das erfüllt. Und lässt das dazu, obwohl es im Text nach dem fünften Punkt mit einem Und weitergeht, rollt er zu und sagt, bis heute ist das alles vor euren Augen und Ohren erfüllt. Und der George Kahn zündet nur hier an und hier. Heute. Aber das Wunderbare ist wieder, der Tag der Rache unseres Gottes.
Da ist der Josh Kahn und der Adolf Heller und der Karl Geier und der Arthur Limoul. Trotz dem Tat der Rache unseres Gottes, durch die Erkenntnis, der er ihnen gegeben hat, schon hier vollkommen getröstet. Gibt es etwas? Und gleichzeitig hier. Überall. Aber um zu trösten alle Trauernden. Alle Trauernden. Das ist das letzte Wort. Da sind Ähren nur. Das sind Söhne des Öls, die in Christo verwurzelt sind. Das ist die Frucht des Geistes, die ergießt sich in diese Röhren und hier in Gott und in unserem Haupt ist immer die Fülle des Geistes, aber gleichzeitig geschieht da etwas immer Neues, immer neu. Da unten, bei oben, das sind die Söhne des Öls, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen, da oben. Denn Paulus spricht an einer Stelle von auserwählten Engeln. Das sind Söhne des Geistes da oben, in Christo Jesu, Erstlinge. Und die Verwurzelung in der Erde ist aufgrund von Golgatha, wie wir heute früh gesehen haben, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Grundlage der Versöhnung des Alls geworden, dieser Fluch. So auch hier. Das aus verwurzelt in der Liebe Gottes, in der Liebe Christi. Dann sind wir hier schon Söhne des Öls, des Geistes. In der Fülle. Und die Frucht des Geistes, und jetzt kommen wir ans Ende, ist eine wievielfache? Der Geist selbst ist immer siebenfach. Und die Frucht des Geistes ist immer neunfach. In doppelter Weise. Die Frucht des Geistes ist ich schlag schnell auf, das geht jetzt so. Hier. Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, die zweiten drei. Die letzten drei, Glauben, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ist in diesen neun Stücken der Frucht des Geistes die geringste Spur von Zorn, Geschrei, Gericht, Tod, Finsternis. Antwort: Nein. Das ist die Frucht des Geistes. Und das, unser Gott und Vater, ist Geist und Jesus Christus, der Herr, der Geist. In ihnen selbst ist weder Zorn noch weder noch, weder, noch von diesen Dingen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glauben oder Vertrauen, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Aber das sind Nur neun Stück, das sind zweimal neun. Auf der Seite, auf der. Unser Gotteswort. In Hohelied 4 ist da die Rede von der Liebe Gottes. Bitte. Jesus sagt seinen Jüngern, als sie sich geärgert haben, als er wiederholt gesagt hat, wer nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der hat keinen Teil an mir und so weiter und so weiter. Fleisch und Blut, und haben dich alle zwölf geärgert, sagt Jesus. Warum ärgert ihr euch? Ist gar nicht nötig. Denn auch wenn ich von Fleisch und Blut buchstäblich spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Ah, habe ich mir gemerkt, beim Lesen des Liedes der Lieder des Hohen Liedes. Ich kann das Hohe Lied lesen nach Fleisch und Blut und mich dann fragen, ja, steht so etwas in der Bibel? Ja, dann gehöre ich zu den Jüngern, die sich ärgern, nicht? Weil sie so töricht sind. Nein. Dann haben wir in Zürich das Lied der Lieder von Salomo. Etwa 3 Jahre lang Vers für Vers, Wort für Wort gelesen und uns die entsprechenden Erklärungen von jedem Wort und Sinn und Gedankengängen nur aus der übrigen Schrift erklären lassen. Es gibt da, glaube ich, Kassetten, etwa eine Kassettenreihe von 14 Stück, Lied der Lieder von Salomo. Aha. Aber hier jetzt, da lesen wir in Vers 12 oder 13. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Baum, eine versiegelte Quelle. Und das sind nicht wunderbare Worte. Sind wir auch versiegelt? Wissen wir, dass wir von Paulus Christus zugeführt werden als eine reine Jungfrau? Wissen wir das? Und das Geheimnis zwischen Mann und Weib groß ist und Paulus es bezieht auf Christus, den Mann und seine Gemeinde, seine Leibesgemeinde, sein Weib. Und jetzt hier, das ist jetzt die andere Seite. Was dir entsprost, jetzt, liebe Geschwister, jede einzelne Seele von uns in Christo ist so ein Garten für den Herrn, was ihr jetzt lesen. Eine versiegelte Quelle. Und er spricht zu ihr, zu uns, was dir entsprost, ist ein Lustgarten. Oh. Möchte der Herr wirklich seine Lust an uns haben? Und ein Lustgarten. Ein Lustgarten, nämlich von erstens Granaten mit edlen Früchten, Zyperblumen oder Zypertrauben nebst Narden. Ich wiederhole. Granate, Zypertrauben und Narde. Die ersten drei. Komm, meine Geliebte, wir wollen aufbrechen. Wo die Granaten blühen, da will ich dir meine Liebe geben. Granate, Liebe. Zypertraube, Freude. Narde, Friede. Haben die hat die Maria und die verschiedenen Frauen, die Jesus gesalbt haben, was haben die verwendet? Narde. Warum? Weil er ihre Herzen zum Frieden gebracht hat. Und dann wird das Wort Narde wiederholt. Friede, Friede. Der Gott des Friedens, der Friede Gottes. Friede ist in der ganzen Schrift immer zweimal. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Narde, Narde. Frieden, Frieden. Und so die weiteren Stücke, also Granaten, Zippertrauben und Narde. Dann kommt Safran, Würzrohr, Zimt, die nächsten drei. Und jetzt Weihrauch, Myrrhe und Aloe. Jetzt schließen wir. Myrrhe und Aloe entsprechen dem letzten der Frucht des Geistes, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Myrrhe und Aloe. Jesus wird begraben. Jetzt kommt ein wunderbarer Feigling, ein Pharisäer namens Nikodemus. Und was bringt er, um den Leib Jesu einzusalben? 100 Pfund Myrrhe und Aloe. Bleibt die Schrift sich treu, die zwei letzten Stücke. Dann kommt der zweite Feigling, der sehr hohe, angesehene Ratsherr, Josef von Arimathea. Und was macht er? Der geht kühn jetzt zu Pilatus und bittet, dass er nicht den Leichnam, steht im Neuen Testament in Bezug auf den Leib Jesu nie Leichnam, den Leib Jesu vom Kreuz herunterholen zu dürfen und ihn in sein eigenes Grab betten zu dürfen. Und das geschah. Der eine kommt mit Myrrhe und Aloe und der andere Feigling, wo alle weggeflohen sind, holt ihn sanft vom Kreuz herunter und legt ihn noch sanfter in sein Grab. Halleluja. Amen.